Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotow am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und heute steht im Mittelpunkt ein Organ mit einer unglaublichen Leistungsfähigkeit. Jeder kann prüfen, wie es arbeitet, über 24 Stunden, im Schnitt bis zu 100.000 Mal. Das Herz arbeitet bei sportlich Trainierten ökonomischer, also mit etwas geringerem Puls. Aber das ändert nichts an der Pumpleistung, denn bis zu 10.000 Liter sind da täglich in die Gefäße auszuwerfen. Ja, und wenn das Herz gelegentlich mal aus dem Takt kommt, dann muss das nicht gleich immer problematisch oder mit einer Herabsetzung dieser enormen Leistungsfähigkeit verbunden sein. Längere Störungen oder gar ein Chaos in der üblichen Abfolge von Herzabläufen, die ja zum Auswurf von Blut in die Gefäße führen sollen, die können sich schon deutlich auswirken. Denn einerseits muss ja sauerstoffarmes Blut zur Lunge gepumpt werden, damit es dort mit Sauerstoff angereichert wird. Zugleich muss aber auch sauerstoffreiches Blut dann wieder zum Herzen zurückgesogen werden aus der Lunge, um es in den großen Körperkreislauf auszuwerfen. Und wenn das durcheinander gerät, dann kann man sich vorstellen, dass Schwierigkeiten entstehen können. Unser Schwerpunktthema heute also Herzrhythmusstörungen, wenn das Herz aus dem Takt gerät. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten um 10:30 berichten wir aktuell aus der Medizin. Und das sind heute die folgenden beiden Themen. Nachgehakt aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Es geht um mögliche Langzeitfolgen einer Infektion. Und die stille Epidemie. Der Medizin-Nobelpreis in diesem Jahr geht an die Entdecker des Hepatitis-C-Virus. Gleich im Anschluss, ist kurz vor 11 dann, da haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zum heutigen Schwerpunktthema Herzrhythmusstörungen, wenn das Herz aus dem Takt gerät, zu beantworten. Nach 11 Uhr haben wir dann eine Reportage vorgesehen, und zwar ein Operationsverfahren dort am Herzen selbst, um Störfelder auszuschalten, sodass das Herz vielleicht gar nicht mehr so oft oder auch vielleicht überhaupt nicht mehr aus dem Takt gerät. Und dann haben wir wiederum Zeit für Ihre Fragen zu dem heutigen Schwerpunktthema. Und wenn Sie schon Fragen haben, können Sie die ab sofort unserem Telefonteam durchgeben. Unser Experte, der hier im Studio heute live auch dabei ist, den können Sie dann auch gern ansprechen. Und der beantwortet Ihre Fragen gern. Ich gebe Ihnen unsere Nummer durch. Sie ist für Sie kostenlos, wenn Sie anrufen. Und sie lautet 00800-4464-4464. Ich wiederhole nochmal 00800-4464-4464. Schicken Sie uns aber auch gern eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. Er ist bei vielen Sendungen von uns zu Fragen aus der Kardiologie unser Experte und Ansprechpartner in unserem Programm schon gewesen. Professor Gerd Hasenfuß ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen. Und ich sage erst einmal herzlich willkommen, Professor Hasenfuß.
Guten Morgen.
Vorhin habe ich mal den Ablauf dieser Pumpleistung beschrieben, Richtung Lunge und Richtung Körperkreislauf, also diese beiden Richtungen hin und her. Was spüren wir da eigentlich, um mal das, was so selbstverständlich für uns ist, ein Stück aufzudröseln, was spüren wir eigentlich genau als Puls und wie kommt diese Herzleistung überhaupt zustande?
Ja, die Herzleistung, ich fange mal mit dem zweiten an, kommt dadurch zustande, das Herz ist ja ein Hohlmuskel, also, und der als Pumpe wirkt. Das heißt, es gibt eine Füllphase und dann gibt es eine elektrische Aktivierung des Herzens. Der Muskel kontrahiert, zieht sich zusammen und dadurch kommt der Blutauswurf zustande. Und das Herz ist vom Kreislauf, vom arteriellen System getrennt durch Klappen, die in der Auswurfphase öffnen. Und dann in der Füllphase des Herzens, wo der Herzmuskel erschlafft, schließen. Und in dem Moment, wo der Blutauswurf in das Gefäßsystem erfolgt, steigt der Blutdruck an und das ist das, was wir messen können. Und dann fällt der Druck wieder langsam ab auf das diastolische Niveau und das ist der zweite Wert, den wir bei der Blutdruckmessung erfassen.
Den kann ich aber ja nicht fühlen, wenn ich jetzt am Handgelenk fühle.
Den kann ich nicht fühlen. Das ist eine Methode, die von Herrn Rivarocci damals entwickelt worden ist. Das klassische Hören mit dem Stethoskop, wenn ich die Manschette am Arm aufblase Und da ist es eben der Wert, wo der Ton wieder langsam abklingt und verschwindet.
Den ich höre, bum, bum, dann jeweils, wenn
das ist der systolische Wert. Mhm. Und wenn dieser Ton dann leiser wird und verschwindet, das ist der diastolische Wert.
Mhm. So werden die Blutdrücke dann mit bestimmt. Aber man muss sich klar machen, dass man im Grunde genommen von dieser Pumpleistung, dieses Hineinschieben jetzt in das jeweilige Gefäß registriert, wo man das jeweils misst. Man kann ja auch am Bein messen oder kann das ja an verschiedenen Stellen mal versuchen.
Das ist richtig. Das ist rein theoretisch überall gleich, aber man misst den Druck und nicht den Fluss. Und das ist ein Unterschied. Es kann ein relativ geringes Blutvolumen mit hohem Druck transportiert werden oder ein hohes Blutvolumen. Das sind dann zusätzliche Messverfahren.
Diese elektrische Zündung, die dort dann die Aktion, die Muskelaktion dort bewirkt, wo sitzt die und wie ist die organisiert?
Ja, das ist so eine Art Zündkerze, der Sinusknoten, der sitzt in der Vorkammer und von dort wird die elektrische Erregung über die Vorkammer auf die Kammer übergeleitet und dazwischen geschaltet ist ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass wenn die Vorkammer zu schnell schlägt, zum Beispiel bei Vorhofflimmern, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, dass die Kammer nicht zu schnell schlagen kann und der Filter ist etwa bei einer Herzfrequenz von 200 angesetzt. Bei jungen Menschen kann es mal ein bisschen höher sein, bei älteren Menschen ist es niedriger. Mhm. Das ist ganz wichtig. Und die Vorkammer hat eine Art Kompressorfunktion. Sie hat auch eine Pumpleistung und füllt zusätzlich die Herzkammer. Nur wenn die Vorkammer richtig funktioniert und diese Kompressorfunktion wahrnehmen kann, wird auch die Kammer richtig gefüllt und kann entsprechend dann richtig arbeiten.
Wenn der Kompressor Fehlzündungen hat oder nur noch vor sich hin blubbert, dann geht das nicht. Dann wird das Blut nicht vollständig jetzt in die Kammer ausgeworfen, von oben quasi runtergedrückt. Da wird was reingesogen wahrscheinlich dann von den Kammern, aber mehr passiert dann nicht.
Ja, das ist so, wobei es da Adaptionsmechanismen gibt, sodass auch Patienten, die eine Vorkammer haben, die nicht mehr funktioniert, eigentlich eine ganz normale Leistung wieder erreichen können, in Ausnahmefällen. Aber vom Prinzip her ist es so, wenn die Vorkammer ausfällt, dann fehlt eben ein Teil.
Ich habe mir mal überlegt, dieser Filter, der dazwischen geschaltet ist, zwischen den Vorhöfen und Kammer dort, auf dieser Autobahn für die Erregungsleitung, das ist ja so eine Art Mautstation. Ne? Da wird da gestoppt richtig und wenn da zu viel Verkehr ist, dann wird geregelt, dass das schön kontrolliert durchgeht. Kann man das so sehen?
Ja, genau so ist es. Aber diese Mautstation kann natürlich auch einen Defekt haben in beiden Richtungen. Also es kann relativ schnell übergeleitet werden, aber eben nicht über eine kritische Rade. Aber es kann zu langsam übergeleitet werden und das ist natürlich auch schlecht. Und das ist die Situation, wo die Patienten dann einen Schrittmacher benötigen. Der kann dann wirklich dafür sorgen, dass obwohl diese Mautstation zu langsam arbeitet, über einen Bypass praktisch die elektrische Aktivität auf die Kammer kommt durch den Schrittmacher. Und dass dann die Kammer wieder in einer normalen Frequenz schlagen kann.
Da haben wir schon zwei Fragen eigentlich in eins beantwortet. Die grundlegende Frage dahinter heißt ja eigentlich, welche Einflüsse und Störungen auf diese Erregungsbildung und diese Leitung, welche gibt es dort? Also einmal kann da der Filter jetzt, diese Mautstation, ein Problem haben. Was sind das für Probleme, die da auch auf der Autobahn entstehen können? Wodurch entstehen sie?
Ja, also da gibt es verschiedene Faktoren. Natürlich Durchblutungsstörungen sind immer der wichtigste am Herzen. Aber gerade an diesem Filter gibt es degenerative Veränderungen im Alter, Verkalkungen, zelluläre Veränderungen, die dazu führen, dass diese Zellen die elektrische Aktivität schlechter überleitern vom Vorhof auf die Kammer. Das kann zum Teil nur zeitweise auftreten. Dann mit Schwindel verbunden sein, auch mit kurzem Bewusstseinsverlust, den sogenannten Synkopen, verbunden sein. Und dann ist es eine klare Indikation für eine Schrittmacherimplantation.
An welchen anderen Stellen können Probleme vorliegen, die das Herz dann aus dem Takt bringen können? Und dann kommen wir dazu, wie das sich zeigt dann.
Ja, also wir hatten jetzt gerade eben die langsamen Herzrhythmusstörungen besprochen durch Überleitungsstörung von der Vorkammer auf die Kammer. Aber jede einzelne Zelle im Herzen, und das sind ja Milliarden Zellen, ist theoretisch in der Lage, Schrittmacherfunktion auszuüben, das heißt elektrische Aktivität abzugeben, und dann entsteht eine sogenannte Extrasystole, also ein Extraschlag, der aus der Vorkammer oder der Kammer kommen kann, der dann, wenn die Umstände es zulassen, das ganze Herz erregt und vom Patienten auch als Missempfindung wahrgenommen werden kann.
Wie kommt denn so eine Zelle dazu, verrückt zu spielen?
Ja, das, wie zuvor gesagt, das Herz ist ein elektrisch erregbares System. Das heißt, es läuft bei jedem normalen Zellvorgang elektrische Ströme ab. Dann gibt es ein System, das diese Zellen stabilisiert, damit sie das nicht von selbst tun, sondern nur, wenn sie von extern erregt werden, also von anderen Zellen. Und diese regulatorischen Faktoren können gestört sein, und dann kann die Zelle eben selbst elektrisch aktiv werden.
Also das heißt, die Aktivität, die einzelne Zellen auch völlig ungefragt und ungebeten entwickeln können, die werden normalerweise unterdrückt durch ein kluges System von Abläufen, von Verzögerungen, die verhindern, dass jeder Extraschrei einer Zelle gleich den ganzen Herzmuskel verrückt macht. Können dann zum Beispiel Stress, Alkohol, alle solche lebensvollen Ereignisse dann dafür sorgen, dass diese Schutzmechanismen auch nicht funktionieren, sodass Herzrhythmusstörungen beispielsweise bei solchen Gelegenheiten dann öfter auftreten?
Ja, genau so ist es. Verschiedene Faktoren, auch Kaffee trinken kann dazu beitragen.
Oh, schade.
Oder Elektrolyt, muss nicht, das ist individuell verschieden, oder Elektrolytstörungen, zum Beispiel ein Kaliummangel. Oder natürlich auch Durchblutungsstörungen oder Entzündungen können dazu führen, dass diese Schutzmechanismen der Eigenaktivität der einzelnen Zellen gestört sind. Und dann gibt es Extraschläge und Rhythmusstörungen.
Die sollten wir vielleicht einfach nochmal klassifizieren und aufteilen. Also Extraschläge und dann komplexere Rhythmusstörungen.
Ja.
Was gibt es dort in der Systematik, die Sie da jeden Tag auch erleben?
Also von der Systematik würde ich differenzieren zwischen den Vorkammerrhythmusstörungen und den Kammerrhythmusstörungen, die getrennt sind durch das Filter, das wir jetzt ja schon eingehend diskutiert haben. Und dann gibt es einzelne Extraschläge von einzelnen Zellen oder Zellarealen. Die sind eigentlich harmlos, auch wenn sie häufig auftreten und bei manchen Patienten mit erheblichen Missempfindungen verbunden sind. Gefährlich wird es dann, wenn in der Kammer Serien von Extraschlägen praktisch auftreten, ohne dass dazwischen normale Schläge sind. Man nennt das Salven oder Tachykardien. Und die können an den Kammern dazu führen, dass die Kammer funktionell stillsteht. Wenn der Puls über 180, 200 ist in der Kammer oder noch höher. Und das ist dann eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung. Also Einzelschläge, relativ harmlos, auch wenn sie häufig auftreten. Mhm. Aber Serie von Einzelschlägen sind doch bedenklich. Und länger anhaltende Serien sind dringend therapiebedürftig, weil das Risiko eines plötzlichen Herztods besteht.
Man geht dann doch wahrscheinlich hin und guckt über eine längere Strecke, wenn diese Fragestellung im Raum geht, und guckt, wie viele Ereignisse hat es dort gegeben. Was macht man konkret?
Das klassische Verfahren ist das Langzeit-EKG, das dann erlaubt festzustellen, welche Rhythmusstörung vorliegt, wie häufig die auftritt und auch welche Gefahr die in sich birgt. Und dann gibt es natürlich andere Verfahren, zum Beispiel eine elektrophysiologische Untersuchung, wo man mit Applikation von kleinen Stromstößen diese Rhythmusstörungen auslösen kann.
In den Herzmuskel hinein?
In den Herzmuskel hinein, im Rahmen einer Katheteruntersuchung, und dann feststellen kann, ob das Herz relativ leicht aus dem Takt gebracht werden kann und ob entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
Die man medikamentös trifft, oder kann man auch etwas anderes machen?
Ja, also medikamentös zum einen, und zum anderen gibt es ja den implantierbaren Defibrillator, also ein Gerät, das einen Stromstoß abgeben kann, um dann eine Rhythmusstörung, die lebensbedrohlich ist, zu terminieren.
Sie haben schon vorhin angesprochen, das Vorhofflimmern. Das heißt also, das ganz schnelle, eigentlich nur noch Zittern der Vorhöfe, die dann keine wirkliche Kontraktion mehr haben und Auswurfleistungen bringen können. Da ist ja zum Glück die Mautstation dazwischen, sodass die Kammern relativ geordnet ja weiterschlagen können. Das ist wohl die häufigste Störung. Wodurch entsteht dieses Problem und wer hat sie, wer bekommt sie? dieses Vorhofflimmern mit einer hohen Frequenz der Vorhöfe.
Vorhofflimmern mit einer Frequenz zwischen 400 und 600 pro Minute, also wirklich sehr schnell, funktionell Stillstand, hat verschiedene Ursachen. Ganz häufig ist Bluthochdruck eine auslösende Ursache, weil dadurch dann auch die Vorhöfe etwas mehr belastet sind. Mhm. Auch Veränderung der Herzkranzgefäße, Diabetes, Entzündungen und andere Dinge. Also in der Regel kann man die wirkliche Ursache beim einzelnen Patienten nicht eruieren. Es ist ein Sammelsurium von verschiedenen Risikofaktoren. Nur ganz selten gibt es angeborene Herzrhythmusstörungen, die es verursachen.
Sie haben schon dargestellt, das kann sich irgendwie organisieren und da kann man mit leben. Aber trotzdem ist es natürlich hochgefährlich, denn wenn das Blut da stillsteht, dann können sich Thromben bilden. Und das ist die Angst, die dann nicht nur den Kardiologen befällt.
Das ist eigentlich das entscheidende Risiko, dass sich in dem funktionellen Vorhofstillstand Blutgerinnsel bilden können, die dann verschleppt werden können und leider Schlaganfälle verursachen können.
Die Bildung von Gerinnseln an einer bestimmten Stelle des linken Vorhofs, in dem das Blut wegen des Flimmerns und nicht mehr wirklich Pumpens klumpen kann, ist so ein gefährlicher Ort, denn diese Thromben gelangen bei Ausschwemmung ja eben über die Kammer in den großen Körperkreislauf und besonders gern ins Gehirn, wie dargestellt. Die Folge der Schlaganfall und diese bevorzugte Stelle im Vorhof, wo die Thromben sich gern bilden, die lässt sich interessanterweise auch erfolgreich verschließen. Mit der Folge, dass das Risiko für so eine Bildung sinkt und die Kranken möglicherweise, wenn sie die nämlich nicht vertragen, keine Blutverdünnung benötigen oder weniger Blutverdünner, die ja dann doch eben halt Risiken, zum Beispiel Blutungen, mit sich bringen können. Mein Kollege Martin Winkelheide konnte einen solchen Eingriff verfolgen.
Herzzentrum der Universitätsklinik Köln. Professor Daniel Steven leitet dort das Programm für Rhythmologie.
Wir sind im Herzkatheterlabor, letztlich sozusagen der Herzkammer des Herzzentrums, in dem wir unsere interventionellen Prozeduren durchführen.
Der Patient, Anfang 60, hat Vorhofflimmern. Seine Medikamente zur Blutverdünnung musste er absetzen, weil es zu Blutungskomplikationen gekommen ist. Daher soll jetzt ein Implantat eingesetzt werden. Das sogenannte Ohr des linken Vorhofes soll damit verschlossen werden, damit sich dort keine gefährlichen Blutgerinnsel bilden können.
Wir müssen in den linken Vorhof und den Zugang zum linken Vorhof verschaffen wir uns über die Vena cava inferior.
Die Vene wird zunächst in der Leiste punktiert. Dann wird ein dünner Draht unter Röntgenkontrolle vorgeschoben bis in den rechten Vorhof. Von dort geht es durch das Septum, die Vorhofscheidewand, direkt in den linken Vorhof des Herzens.
Wo ist die Nadel inzwischen angekommen?
Ja, jetzt sind wir noch so ein bisschen dabei, hier das Septum zu sondieren und gucken einmal, dass wir da jetzt richtig rüberkommen.
Also man muss erstmal den idealen Punkt finden, wo man durch diese Scheidewand durchgeht.
Wir sehen, dass man hier in der richtigen Kammer, in der linken Vorkammer angekommen ist. Dann wird die Nadel aus der Schleuse entfernt, wenn die Schleuse in der linken Vorkammer positioniert ist. Jetzt ist es Zeit, das Heparin zu geben, also ein Blutverdünnungsmedikament. Das verhindert, dass sich Blutgerinnsel an den Kathetern, die wir im Herzen benutzen, anlagern können.
Daniel Steven vermisst die Größe des Vorhofohres. Mithilfe einer Ultraschallsonde, die in der Speiseröhre des Patienten liegt.
Die Speiseröhre liegt direkt hinter dem linken Vorhof und dadurch hat man von da aus den besten Blick unverstellt durch die knöchernen Strukturen des Thorax und genau sehen kann, wie groß das Vorhofohr dann am Ende ist. Das gelingt immer am besten von der Speiseröhre aus.
Zur Kontrolle wird das Vorhofohr noch einmal im Röntgenbild dargestellt, mit Hilfe von Kontrastmitteln.
Und man sieht jetzt, dass das ein relativ kleines Vorhofohr ist, was wir hier haben. Und wenn wir das hier in der Röntgendurchleuchtung einmal ausmessen, dann kommen wir auf einen Wert von etwa 18 mm in der Breite hier in dieser Angulation. Das entspricht auch dem, was wir jetzt hier in dem echokardiografischen Bild sehen. Die Schleuse, also dieser lange Plastikschlauch, den wir bis zum Vorhofohr vorgebracht haben, liegt jetzt am Eingang des Vorhofohrs. Und wir können jetzt über diese Schleuse diesen Vorhofohrverschluss, der auf dem Katheter montiert ist, vorbringen.
Sobald der eng gepackte Vorhofohrverschluss aus der Schleuse herauskommt, entfaltet er sich. Das Implantat sieht ein wenig so aus wie ein winziger, glockenförmiger Vogelkäfig, der mit einer dünnen Membran überzogen ist.
Man kann es dann nochmal zurückziehen.
Und sitzt es gut?
So sitzt es jetzt gut. Das müssen wir im Ultraschall nochmal überprüfen.
Und dieses Implantat bleibt dann auch fest drin?
Genau, das Implantat wird zum einen durch den Druck, aber auch durch kleine Widerhaken wird es gehalten. Und jetzt geht es noch darum, dass er fest genug sitzt. Und das überprüfen wir, indem wir mit dem Draht, an dem er befestigt ist, noch einmal an dem System ziehen. Das bedeutet, wir simulieren einen gewissen
Zug. So, einmal ruckeln.
Der Okkluder gibt so ein bisschen nach, aber er geht sofort danach, wenn man loslässt, in diese Ausgangsposition wieder zurück.
Also sitzt gut.
Sitzt gut, hält gut fest, sodass wir jetzt auch keine Sorge haben, den loszumachen. Da ist so ein Schraubmechanismus. Und wenn wir den jetzt gegen den Uhrzeigersinn lösen und 5-6 Mal drehen, dann geht der Draht vom Okkluder ab.
So, wie ist der Stand der Dinge? Fertig?
Ja, sieht so aus. Jetzt bleibt nur noch, dass wir letztlich die Schleuse ziehen, mit der Naht die Punktionsstelle verschließen und dann den Patienten mit dem Druckverband versorgen und ihn dann auf die Station zurückverlegen.
Vielen Dank.
Eine Reportage von Martin Winkelheide über den Verschluss des linken Vorhofohres bei Vorhofflimmer. Professor Hasenfuß, ist das eine durchaus jetzt ja gängige Maßnahme schon und kann man damit viel erreichen?
Ja, das ist eine durchaus gängige und wichtige Maßnahme. Es liegen jetzt zahlreiche Studienergebnisse vor. Und es ist immer dann ein sehr wichtiges Verfahren, wenn ein Patient ein erhöhtes Risiko für eine Blutung unter Markomar bzw. den Nachfolgesubstanzen zur Blutgerinnungshemmung hat. Und solche Risiken sind zum Beispiel schon Alter, Hypertonie, Leber-Nieren-Funktionseinschränkungen und andere.
Und damit zurück zu unserem Schwerpunktthema Herzrhythmusstörung, wenn das Herz aus dem Takt gerät. Professor Gerd Hasenfuß, der Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universitätsmedizin Göttingen, hat Ihre Fragen gesichtet, sie jetzt auch mitgebracht. Es gibt schon auch dann Hörer, aber wir fangen mal mit den ganz drängenden Fragen an, die Hörerinnen und Hörer uns auch jetzt übermittelt haben. Können Herzrhythmusstörungen auch von Viren ausgelöst werden, ist die Frage von einem Hörer. Und er hat auch welche genannt, nämlich Bornaviren, Windpocken, Herpesvirus. Er meint wahrscheinlich, ja, Herpesviren meint er wahrscheinlich dann. Und auch fragt nach Corona.
Grundsätzlich können Herzrhythmusstörungen von Viren ausgelöst werden, dann, wenn die Viren entweder im Körper eine starke Entzündungsreaktion hervorrufen oder auch wenn sie direkt den Herzmuskel befallen. Im Prinzip kann jedes Virus den Herzmuskel befallen. Das gilt auch für das Coronavirus, wo beschrieben ist, dass insbesondere bei schwerstkranken Patienten auf der Intensivstation vermehrt Rhythmusstörungen auftreten. Es ist nicht ganz klar, ob das durch den direkten Befall oder durch die starke Entzündungsreaktion zustande kommt.
Wir hatten über eine Arbeit, die das berichtet hatte, vor einigen Wochen ganz aktuell gesprochen hier. Und da hatte ich auch nach Influenza gefragt und Sie hatten da eingeräumt, dass systematisch das nicht untersucht worden ist, wie häufig das auftritt. Gilt das also auch für die vielen anderen Viruserkrankungen, dass man weiß, dass sie es machen können, aber in welchem Häufigkeitsgrad das ist nicht bekannt.
Ja, das stimmt. Das ist für die wenigsten Viren wirklich sorgfältig untersucht, weil auch die Virusentzündungen, die dann zur Klinikbehandlung führen, nicht so häufig sind. Und bei dieser konkreten Arbeit, die Sie ansprechen, ging es eben darum, nachzuweisen mit Magnetresonanztomographie, ob Entzündungen im Herzmuskel vorliegen oder Narben vorliegen. Das ist also ein spezielles Verfahren, was noch gar nicht so lange zur Verfügung steht. Und für Influenza gibt es die entsprechende Information nicht.
Jetzt ein ganz anderes Feld, wo Einflüsse eben möglich sind oder es wird gefragt, ob das möglich ist, ob generell eine Chemotherapie als Nebenwirkung auch Rhythmusstörungen auslösen kann, also Stoffe.
Grundsätzlich ja. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Chemotherapeutika. Das bekannteste im Hinblick auf Herzrhythmusstörungen ist Anthracyclin oder die Anthracycline, die Herzmuskelentzündungen, aber auch noch nach Jahren Herzinsuffizienz, also Herzmuskelschwäche hervorrufen können. Antwort ist ja, Chemotherapeutika können das.
Hat man, ohne dass wir jetzt den Blick verschieben wollen, aber hat man versucht, diese Substanzgruppe, die offensichtlich so problematisch ist, dann auch auszutauschen oder nicht unbedingt mehr in diesen Behandlungsprotokollen zu haben?
Ja, es sind verschiedene Derivate entwickelt worden. Man hat auch erkannt, welche Konzentrationen nicht überschritten werden dürfen. Und diese Dinge werden heute eingehalten, sodass grundsätzlich der Befall des Herzmuskels seltener geworden ist, aber nach wie vor besteht ein gewisses Risiko. Deswegen werden die Patienten auch voruntersucht, ob Herzvorerkrankungen vorliegen und werden während der Behandlung sorgfältig überwacht.
Eine Hörerin ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Hallo?
Ja, Sie sind auf Sendung mit Ihrer Frage.
Herzlich ich bin auf Sendung. Willkommen. Gut, es ist ganz weit weg. Ich verstehe Sie sehr schlecht.
Aber wir verstehen Sie gut. Ihre Frage bitte.
Ja, sehr schön. Also ich hatte, was ich jetzt sage, war alles 2018. Ich hatte lange Herzrhythmusstörungen. Die gingen in Vorhofflimmern über. Dann hat man hier 6-mal eine Kardioversion gemacht und 2-mal eine Ablation, also eine Verödung. Und alles hat keine Besserung gebracht. Dann hat man den AV-Knoten verödet und ich habe dann danach einen Herzschrittmacher bekommen. Jetzt möchte ich nur wissen, kann ich es mir erlauben, eine Grippevormaßnahme-Impfung machen zu lassen, jetzt für die ganz normale Grippeimpfung?
Ja, selbstverständlich. Da ist eine ganze Kaskade von Eingriffen bei Ihnen durchgeführt worden. Ja. Und offensichtlich sind Sie ja stabil. Selbstverständlich können Sie die Grippeschutzimpfung durchführen lassen und Sie sollten das auch tun.
Das mache ich. Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich.
Ja, alles Gute, gute Wünsche. Ja. Aber vielleicht noch mal die Rückfrage bei Ihnen, Frau Sasenfuß. Welche Fragestellung könnte sich damit verbinden, dass da irgendwelche Antikörper sich ungünstig auswirken könnten, die dann bei Impfungen gebildet werden? Ist das die Besorgnis?
Ist völlig unbegründet. Man kann diese Frage stellen, aber es gibt absolut keine pathophysiologischen Zusammenhänge, die da irgendwie kritisch zu betrachten wären.
Dann gibt es noch eine Frage. Wenn Perioden von Herzrhythmusstörungen in zeitlichen Abständen auftreten und zum Beispiel nach ungefähr 2 Tagen enden, dann schafft es der Körper also eigenständig, das Herz wieder in den normalen Rhythmus zu bringen, so die Anmerkung des Hörers. Wie macht das der Organismus? Wie kann man diesen Prozess eher auslösen und günstig beeinflussen, also ohne Elektroschock und operativen Eingriff?
Also man kann versuchen, mit Medikamenten den normalen Rhythmus, den Sinusrhythmus wiederherzustellen. Das ist eigentlich das gängige Verfahren. Das sind zum einen die Beta-Blocker und zum anderen spezifische Antiarrhythmika. Gibt es die Klasse 1 Antiarrhythmika oder auch das bekannte Amiodaron. Das sind Verfahren, die doch mit einer Effizienz von 70-80% dann den Rhythmus wiederherstellen können.
Diese Beta-Blocker werden ja auch schon aus anderen Gründen auch mitgegeben. Sind diese Patienten möglicherweise in Richtung Entwicklung von Vorhofflimmern schon ein bisschen besser geschützt? Ist das mal untersucht worden?
Der präventive Effekt von Beta-Blocker ist nicht klar.
Aber das wäre ein Feld, wo man vielleicht noch mal gucken könnte, wenn es günstig beeinflusst.
Also er wird eingesetzt, wenn Vorhofflimmern aufgetreten ist und dann kann er das Rezidiv verhindern.
Deutschlandfunk, Sprechstunde.
Willkommen zum dritten Teil der heutigen Sendung mit Christian Flotter am Mikrofon. Unser Schwerpunktthema: Herzrhythmusstörungen, wenn das Herz aus dem Takt gerät. Störquellen im Herzen, von denen ja schon die Rede war, die die Herzaktion durch ihr elektrisches Dazwischenfeuern stören und das Herz aus dem Takt bringen können, die lassen sich auch ausschalten. Medikamente sind so eine Möglichkeit, aber es geht auch anders und manchmal sind bei einer therapeutischen Sitzung gleich mehrere Probleme, also an mehreren Stellen zu lösen. Zum Beispiel die Ablation, die Verödung von Störfeuerstellen, die Rhythmusstörung auslösen, und der Einsatz oder Ersatz eines Schrittmachers bzw. eines implantierten Defibrillators, der bei bestimmten Rhythmusstörungen einen Elektroschock abgibt, um das Herz wieder in normalisierten Betrieb zu versetzen, von innen und nicht per Notarzt von außen. Mein Kollege Martin Winkelheide war es in der Klinik unseres heutigen Experten, Professor Hasenfuß, dem Herzzentrum am Universitätsklinikum Göttingen, möglich, solchen Interventionen beizuwohnen.
Mein Name ist Markus Zabel. Ich bin Oberarzt in der Kardiologie und Pneumologie der Universitätsmedizin Göttingen. Wir sind hier im Herzkatheterlabor 3. Das ist das spezielle Herzkatheterlabor für elektrophysiologische Untersuchungen und Prozeduren. Das ist ein Patient mit einer Herzschwäche, einer Herzkranzgefäßerkrankung und Herzrasen von der Herzkammer, von der linken Herzkammer, sogenannten Kammertachykardien.
Und was wollen Sie dagegen unternehmen?
Wir wollen die Kammertachykardie erstmal orten und wir wollen versuchen, dieser Kammertachykardie dem Herzrasen den Weg zu verlegen mit einer Verödung des Herzmuskels.
Verschaffen mir jetzt gerade die Zugänge in der Leiste.
Also das ist der Professor Lars Lütje, ist mein Stellvertreter, auch Oberarzt in der Elektrophysiologie.
Ich habe jetzt die Vene in der Leiste punktiert und dort Drähte eingebracht, um darüber jetzt diese Plastikschläuche, die sogenannten Schleusen, vorzubringen. Und über die Schleusen kann ich dann wiederum die Katheter vorbringen und im Herzen platzieren. Man kann über diese Katheter, die ich platziert habe, einerseits direkt die elektrische Erregung abgreifen aus dem Herzen und sehen, was das Herz selber macht. Und andererseits können wir damit das Herz jetzt auch reizen. Das heißt, wir reizen das Herz jetzt und versuchen damit, die Rhythmusstörung, die wir heute bekämpfen wollen, die auszulösen. Und
also das heißt, um Herzrasen zu verhindern, müssen Sie erstmal Herzrasen machen?
Ja, tatsächlich. Das ist jetzt wieder die Rhythmusstörung aus der Herzkammer. Haben wir jetzt einfach geschaut, ob sich das mit den Extrastimuli wirklich reproduzierbar auslösen lässt. Und jetzt wird es beendet. Das ist jetzt der Katheter, mit dem ich gleich das sogenannte Mapping von der linken Herzkammer mache, also eine elektrische Landkarte erstelle.
Ja, drei haben wir jetzt. Aber das sind Referenzpunkte, genau, dass wir wissen, wo die Klappe ist, die den Eingang in die linke Herzkammer darstellt.
9 Gramm, Punkt.
Ja. Was bedeuten die verschiedenen Farben?
Lila ist gesund.
Und rot eher ungesund?
Rot ist eher Narbe, aber das ist noch im Entstehen.
Den Punkt nehmen.
Jetzt hat sich schon so ein Modell aufgebaut von der Herzkammer.
Eine Karte von der linken Herzkammer. Die Zone, wo das Gewebe krank ist, ist nicht besonders groß, eher in Klappennähe, Mitralklappennähe.
Dieses hohe, laute Piepen ist Ausdruck dessen, dass ich jetzt gerade veröde, indem ich den Strom abgebe.
Also wir veröden jetzt in der Narbenzone und versuchen, diese Narbenzone mit einer Ablationslinie zu teilen und abzutrennen, der Tachykardie den Weg zu verlegen.
Ich bewege den Katheter dabei und ziehe jetzt gerade hier eine Linie. Es ist jetzt tatsächlich nur noch ein kleines Stück, so 4-5 Punkte, dann müssten wir eigentlich diese Linie fertig haben. Und jetzt werden wir in einem nächsten Schritt schauen, ob das etwas bewirkt hat hinsichtlich der Auslösbarkeit der bösartigen Rhythmusstörung.
Das war die 200. Nicht induzierbar mit einem extra Stück.
Der Testlauf hat ergeben, dass die Rhythmusstörung, die wir vorhin ausgelöst haben, jetzt nach Anlage unserer Verödungslinie nicht mehr auslösbar ist. Und damit ist das Ziel erreicht. Die Rhythmusstörung ist zumindest jetzt akut nicht mehr auslösbar. Für hier und heute haben wir es geschafft, richtigen Stellen gefunden, richtige Linie gelegt und erfolgreiche Prozedur.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Eine Reportage von Martin Winkelheide war das über die Verödung von Störfeuerstellen im Herzmuskel, die bösartige Herzrhythmusstörungen verursachen.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde, auch als Podcast.
Professor Gerd Hasenfuß, der Direktor der Göttinger Klinik dort für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum, hat Ihre Fragen gesichtet. Er ist unser Experte heute hier im Studio zum Thema Herzrhythmusstörungen. Was eben verdeutlicht wurde, dieses richtig Reingehen ins Herzmuskelgewebe, das Gucken, wo ist die Störfeuerstelle und dann das Veröden, hat das immer größeren Zulauf? Ist der Bedarf da sehr groß? Geht man auch möglicherweise schon nicht mit ganz so lebensgefährlichen Situationen dann mit so einer Methode ran?
Ja, also die Ablation von Herzrhythmusstörungen ganz allgemein ist heute ein etabliertes Verfahren, das häufig zum Einsatz kommt bei Vorhofrhythmusstörungen, insbesondere beim Vorhofflimmern. In dem klinischen Fall, von dem wir gerade eben gehört haben, war es eine schwere Kammerherzrhythmusstörung, also eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung. Und da ist die erste Therapie die Implantation eines Defibrillators. Die verhindert aber nur, dass der Patient verstirbt, wenn er eine lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung bekommt. Man will natürlich verhindern, dass die grundsätzlich auftritt. Und das kann man medikamentös machen oder eben durch die Ablation, durch eine gezielte Verödung der Stelle, an der diese Rhythmusstörung entsteht. Und deswegen wird zuvor gemappt, also ausgemessen, wo entsteht sie.
Wie ist die Erfolgsquote?
Die Erfolgsquote ist bei Patienten mit einer ischämischen Kardiomyopathie, also nach einem Herzinfarkt, relativ hoch, sodass man bei Versagen der medikamentösen Therapie das grundsätzlich versuchen sollte.
Oder auch bei Nichtverträglichkeit der Medikamente oder bei Problemen, die insgesamt dort bestehen. Das wäre also auch eine Indikation, heute zu sagen, nee, da probieren wir mal den anderen Weg.
Bei Nichtverträglichkeit oder nicht ausreichender Wirksamkeit.
Wie ist es mit dem Erfolg bei Vorhofflimmern? Wo findet man da denn die Stellen, wo es zu diesem Störfeuer kommt? Wo sitzen die?
Beim Vorhofflimmern ist es mehr standardisiert, weil man weiß, dass in der Regel die Rhythmusstörung aus den Stellen kommt, wo die Venen aus der Lunge, Sie haben das zuvor erklärt, mit dem sauerstoffreichen Blut, das zurück zum Herzen kommt. Und das sind die Venen, die das zurück an den Vorhof führen. Es gibt 4 Venen. Und an dem Übergang von diesen Venen in die Kammer entstehen die Rhythmusstörungen. Und deswegen wird dort gezielt jede Vene elektrisch isoliert. Durch Verödung.
Wir haben das mal live bei Ihnen ja beobachtet, in der Klinik auch waren dabei. Das ist ja ein langwieriges Getackere, auch sehr aufwendig mit Magnetresonanztomographie-Kontrolle, dauert auch unter Umständen ein paar Stunden. Wenn man dort tackert, jetzt so im Innenbereich eines Gefäßes, dann kann man ja auch zu tief schießen und es kann zu einer Blutung unter Umständen kommen. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die wird nur in Bereitschaft mit den Herzchirurgen zusammen gemacht.
Nicht grundsätzlich. Es müssen natürlich immer für die Notfälle entsprechende Vorkehrungen bereitstehen. Aber eigentlich ist es ein technisch aufwendiges Verfahren, was viel Erfahrung erfordert. Mhm. Aber die Sicherheit für den Patienten ist ziemlich hoch. Mhm. Und man geht eben nicht mit beliebiger Aggressivität vor, durch zu tiefe Verödungen, sondern nimmt eher in Kauf, dass das Gewebe nicht komplett durchtrennt ist und muss dann vielleicht bei dem Patienten einen zweiten oder gelegentlich auch einen dritten Eingriff machen.
Die Hörerin eben, die sprach ja davon, dass bei ihr das zweimal versucht worden ist. Wie sind denn die Erfolgsquoten?
Naja, das ist so eine Steigerung von 70%, 80%, 90%. Also 70% beim ersten Versuch, beim zweiten Versuch 80%, beim dritten Versuch 90%. So in etwa kann man das dem Patienten erklären, sodass es durchaus lohnt, 3 Ablationseingriffe zu unternehmen.
Jetzt sind mehrere Hörerinnen und Hörer am Telefon in der Leitung und ich begrüße eine Hörerin aus Bad Kissing, wenn jetzt die Reihenfolge stimmt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte. Guten Tag.
Ich bin eine an sich gesunde 62-Jährige, nehme keine Medikamente ein und habe seit einigen Monaten gelegentlich Episoden von, ich denke, Vorhofflimmern, zweimal im EKG auch nachgewiesen. Jetzt ist die Frage, welche weitere Diagnostik sollte ich machen lassen?
Die Frage ist, welche Beschwerden haben Sie? Sie stellen offensichtlich die Rhythmusstörungen fest. Sind Sie sehr beeinträchtigt dadurch?
Nein, ich spüre, dass das Herz schneller schlägt, Puls geht so auf um die 120. Ich habe einen ganz leichten Druck über dem Herzen und vergesse es zwischendurch und irgendwann merke ich, es ist vorbei. Also unter Umständen nach mehreren Stunden.
Sie sollten es durch eine entsprechende Untersuchung beim Facharzt abklären lassen. Beim Kardiologen. Und wenn der zu der Einschätzung kommt, dass nichts Problematisches dahinter steckt, dann ist es nicht weiter besorgniserregend. Man muss sich ein Konzept überlegen, nach dem man vorgehen könnte, wenn die Rhythmusstörungen weiter zunehmen. Sie sind vom Alter her noch nicht an der kritischen Grenze. Das heißt, man muss auch nicht unbedingt gerinnungshemmende Medikamente geben.
Gut, dann herzlichen Dank.
Alle guten Wünsche nach Bad Kissing. Und danke für Ihre Frage, für Ihren Anruf. Jetzt gibt es eine Hörerin aus Nürnberg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Grunert mein Name. Ich habe Folgendes, und zwar habe ich... Jetzt ist die Hörerin weg, warum auch immer. Das ist das System, höre ich gerade. Ja, das ist nicht sehr freundlich. Wir werden möglicherweise den Anruf wiederbekommen und wir würden jetzt einen weiteren Hörer in die Leitung nehmen aus Kirchheim-Teck. Schönen guten Tag, wenn das möglich ist jetzt.
Ja, guten Tag, mein Name ist Wolf.
Grüße Sie, Herr Wolf. Schönen guten Tag. Ihre Frage bitte.
Also ich habe offensichtlich insofern Rhythmusstörungen, dass nach jedem vierten oder fünften Herzschlag setzt einer aus oder er ist doppelt. Ich habe das eigentlich schon immer. Ich habe also keine Beschwerden. Ich habe mich auch untersuchen lassen nach Herzrhythmusstörungen. Da ist nichts festgestellt worden. Was mich interessiert ist, wie nennt man denn so einen Effekt?
Ja, also das sind Extraschläge bei Ihnen und es ist
oder
nicht
eben Aussetzer.
Nein, es ist nicht wirklich so, dass einer aussetzt, sondern wenn der Extraschlag kommt, dann können Sie den darauffolgenden mechanisch, also durch Pulsfühlen, nicht wahrnehmen, aber im EKG kann man den erkennen. Also es sind nicht zwei verschiedene Störungen, sondern es sind Extraschläge, die dann vortäuschen, dass einer ausfallen würde.
Und wie ist das zu bewerten?
Ist das normal? Ich bin schließlich 77 Jahre alt geworden damit.
Ich würde sagen, es ist normal. Es muss ein Langzeit-EKG gemacht werden. Das ist
ja,
sicherlich.
Das mache ich regelmäßig alle zwei Jahre.
Sicherlich schon erfolgt. Sie sind nicht beeinträchtigt. Dann ist das nicht besorgniserregend. Und
nein, deshalb rufe ich auch nicht an. Ich möchte nur wissen, ob das häufig vorkommt oder wenn ich also eine Operation habe, dann sage ich das vorher immer, damit die nicht erschrecken, wenn jetzt plötzlich da was passiert beim Herzschlag, aber da hat sich noch niemand drum gekümmert.
Also, wie gesagt, es ist nicht besorgniserregend. Normal ist, wenn es nicht da ist, aber es hat keine Bedeutung für
also,
Sie.
Okay. Schönen Dank. Bedanke ich mich vielmals.
Für diese Frage, Dankeschön und gute Wünsche nach Kirchheim-Teck. Professor Hasenfuß, die Kardiologen, wir merken das schon, sind durchaus sehr entspannt bei bestimmten Fragen zu Extraschlägen und dergleichen. Entspannter sind vielleicht nur noch die Anästhesisten, das ist meine persönliche Anmerkung, wenn es um so etwas geht. Aber für jemanden, der das dann hat und lebenslang hat, kann das doch eigentlich, wenn er da diese Extraschläge merkt, und manche merken das ja sehr ausgeprägt, sehr unangenehm sein.
Ja, das stimmt. Und das ist auch ein Grund zur Behandlung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das erste Medikament, das in der Regel eingesetzt wird, ist der Beta-Blocker. Aber dann gibt es auch eine Eskalationsstrategie mit unterschiedlichen Antiarrhythmika bis hin zu Amiodaron. Es gibt vielleicht noch eine Sondersituation, wenn Patienten sehr viele Rhythmusstörungen haben, also über 20.000 am Tag Extrasystolen.
Gottes Willen.
Dann kann die Funktion beeinträchtigt sein und dann besteht auch eine Indikation, eine klare Indikation, unabhängig von der Symptomatik, mit Antiarrhythmika zu behandeln.
Oder aber möglicherweise doch das Störfeld oder die Störfelder aufzusuchen und dann eine Ablation zu machen.
Genau so.
Aber das sind ja jede Menge dann. Also man schlägt ja nun sehr oft in 24 Stunden. Aber 10.000, auch mein Hausarzt sagte da 10.000, da fangen die Kardiologen an zu gähnen über 24 Stunden.
Gähnen würde ich nicht sagen, aber 10.000 würde ich jetzt auch nicht als besorgniserregend ansehen. Aber Voraussetzung, um hier Entwarnung zu geben, ist, dass keine behandlungsbedürftige Herzerkrankung dahinter steckt. Herzkranzgefäßverengungen oder Herzmuskelentzündung. Das muss natürlich ausgeschlossen werden. Erst dann kann es Entwarnung geben im Hinblick auf die Rhythmusstörung.
Eine Frage kommt von einer Hörerin, die fragt, kann Magnesiummangel bei Herzrhythmusstörungen eine Rolle spielen?
Magnesiummangel begünstigt das Auftreten von Herzrhythmusstörungen. Umgekehrt kann Magnesiumgabe die Beseitigung der Rhythmusstörung unterstützen. Ja, das ist nicht.
Gibt man auch in der Klinik dann?
Gibt man auch in der Klinik bei ventrikulären, aber auch gelegentlich bei Vorhofflimmern Rhythmusstörungen. Aber es ist jetzt nicht das stärkste Rhythmusmedikament, aber es unterstützt die Erhaltung des Rhythmus.
Sie haben auch Kalium genannt. Kaliummangel kann eine Bedeutung spielen, hatten Sie anfangs der Sendung gesagt.
Kalium ist kritischer, weil Kaliummangel wirklich Rhythmusstörungen auslösen kann. Auch ein zu hohes Kalium kann das tun. Deswegen muss man bei Patienten mit stark schwankenden Kaliumspiegel, zum Beispiel bei nierenkranken Patienten, häufig das Kalium kontrollieren.
Also wenn man Kalium als Medikament, als Brause oder wie auch immer dort zuführt, dann müsste man mal gucken, wie ist es mit Lebensmitteln? Der Hausarzt sagt dann immer, essen Sie 2 Bananen am Tag und dann führen Sie auch schon Kalium zu.
Das stimmt. Es gibt selbstverständlich, das ist ein guter Vorschlag des Hausarztes, Kalium oder Südfrüchte, Gemüse. Es gibt verschiedene Medikamente, die besonders Kalium erhalten und die sind dann wirklich auch, also Entschuldigung, Früchte beziehungsweise Gemüse
genau.
Und die sind dann wirklich sinnvoll.
Wir warten auf den nächsten Anruf, nämlich von einer Hörerin aus Berlin. Einen schönen guten Tag.
Hallo, bin ich jetzt dran?
Ja, gerne ja. Ihre Frage bitte. Schönen guten Tag.
Grüße Gott. Ich habe seit einem halben Jahr die Diagnose Vorhofflimmern bekommen und im Zusammenhang damit Eliquis verschrieben bekommen. Ich bin extrem schnell erschöpft. Das heißt, wenn ich hier um Block gehe, 25 Minuten, dann tropft mir das Wasser aus den Haaren und ich schwitze wahnsinnig. Ich habe das auf die Diagnose geschoben. Jetzt habe ich eine neue Physiotherapeutin und die hat mir gestern geraten, das nochmal abzuklären, weil das eventuell mit dem Medikament in Zusammenhang zu bringen ist. Kann das sein?
Eher unwahrscheinlich. Das sind eigentlich typische Symptome, die beim Vorhofflimmern auftreten. Und in diesem Fall muss man sich wirklich die Frage stellen, ob man das Vorhofflimmern bei Ihnen beseitigen kann, entweder medikamentös oder auch durch eine Ablation. Diese Frage müssen Sie nochmal dringend mit Ihrem Hausarzt bzw. Ihrem Kardiologen besprechen. Dass es vom Eliquis kommt, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich.
Was ist das für ein Medikament zur Einordnung?
Ja, das ist ein NOAC, also ein neues orales Antikoagulans, ein gerinnungshemmendes Medikament, die eine der Nachfolgesubstanzen von Marcomar.
Was dann die Thrombusbildung, die Gerinnung beeinflusst, dass dort eben kein Schlaganfall entstehen kann aus der Herzquelle heraus. Aber es ist nichts, was jetzt irgendwo auf die Erregungsbildung dort wirkt.
Genau so ist es.
Darf ich noch mal was fragen?
Bitte gerne, es war nur die Klärung des Medikaments, glaube ich, sinnvoll für viele.
Ich wollte fragen, ob zum Beispiel ein Zeitpunkt von 25 Minuten Spaziergang, ob das sozusagen schon bedenklich ist, wenn man dann so erschöpft ist.
Nein, es ist nicht bedenklich und Sie sollten sich auch bewegen, aber wie gesagt, Frage nochmal klären lassen, ob man einen Therapieversuch unternehmen kann, das Vorhofflimmern zu beseitigen.
Okay.
Eine klare Empfehlung und die guten Wünsche gehen nach Berlin auch dann zur Klärung dieser Frage. Dann gibt es eine Frage auch aus Berlin von einem Hörer, der möchte nämlich die aktuelle Apple Watch mit Dauer-EKG und Sauerstoffmessung im Blut ansprechen. Ob das etwas ist, was möglicherweise hilfreich sein kann für einige?
Ja, durchaus. Für die Technikaffinen ist das sicherlich eine interessante, spannende Sache, weil die Apple Watch tatsächlich in der Lage ist, Vorhofflimmern zu detektieren. Wohlgemerkt Vorhofflimmern und bisher keine anderen Herzerkrankungen. Das sagt sie auch selbst, die Watch. Und in einem 20-Sekunden-Messzyklus kann dann die Uhr tatsächlich mit einer, wie Studie gezeigt haben, relativ hohen Sensitivität und Spezifität des Vorhofflimmern feststellen.
Also das wäre eine neue Dimension eigentlich der breiten Entdeckung, wenn das Einzug halten würde, das Verfahren. Das muss ja nicht nur an einen Anbieter gekoppelt sein, sondern es gibt ja sicherlich da verschiedene Möglichkeiten, die da auf den Markt kommen können.
Im Prinzip ein Screening-Verfahren, richtig.
Ein anderer Hörer schreibt, dass er 71 ist, männlich, seit 15 Jahren eine Bradykardie hat, also einen langsamen Puls tagsüber zwischen 42 und 48. Er war nie Sportler, der Kardiologe hält das für unbedenklich. Verkürzt eine solche Bradykardie die Lebenserwartung, fragt er.
Also ich gehe jetzt davon aus, dass unser Patient keine Beschwerden hat durch diese Bradykardie. Dann hat der Kardiologe völlig recht. Er hat sicherlich seine Untersuchungen durchgeführt und das kann man so lassen und das beeinträchtigt auch nicht die Lebenserwartung.
Ein anderer Hörer möchte wissen, was ein Ereignisrekorder ist. Wünscht sich da einen Hinweis, dass es ihm vor gut einer Woche eingebaut worden. Störungen beim Herzschlag werden aufgezeichnet, Abweichungen sollen damit richtig ausgelesen werden können? Da wird ja nicht eingebaut, der wird umgehängt, oder wie ist das?
Ja, also er meint tatsächlich einen, der implantiert wird. Es gibt welche, die umgehängt werden, das ist richtig, aber es gibt Eventrekorder, die implantiert werden. Das ist ein kleiner Chip, wird unter die Haut implantiert und zeichnet quasi das EKG auf und kann somit Rhythmusstörungen erfassen. Und dann wird er wieder ausgelesen und eben geschaut, ob Herzrhythmusstörungen vorliegen. Das wird insbesondere dann gemacht, wenn Patienten Beschwerden haben, zum Beispiel einen plötzlichen Bewusstseinsverlust, mehrfach die Ursache nicht entdeckt werden kann. Und die Frage ist, steckt irgendeine Rhythmusstörung dahinter?
Und dann über einen sehr langen Zeitraum geguckt wird.
Beliebig lang im Prinzip.
Aus Ibbenbüren ist ein Hörer jetzt noch in der Leitung mit der Bitte um eine kurze Frage, weil es auf die Nachrichten geht. Schönen guten Tag.
Ja, hallo. Ich hatte mich gemeldet, weil ich Herzflimmern habe. Früher hatte ich Bluthochdruck und relativ normales Verhalten. Jetzt seit 2 Monaten habe ich einen total niedrigen Blutdruck, den ich nicht verändern kann. Auch nicht mit einer Pille, die heißt Blutorosol. Jetzt habe ich das Ding nicht mehr vor Augen hier.
Aber Ihre Frage, die daraus resultiert.
Ja, die Frage ist, ob ich mit dieser Tablette, deren Namen ich jetzt leider im Moment nicht genau beim Kopf habe, Brutolosol, ob die wohl hilft, dass ich von dem niedrigen, total niedrigen Blutdruck, ja, wieder hochkomme in die normalen Herzfrequenzen durch diese Pille.
Also Sie haben wahrscheinlich Vorhofflimmern. Und ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, um welches Medikament es sich handelt. Es hört sich nach Beta-Blocker an. Der Beta-Blocker senkt aber auch eher den Blutdruck, sodass man in Ihrem Fall sich sicher die Fragen stellen muss, ob die Rhythmusstörung, die jetzt offensichtlich besteht, anderweitig beseitigen kann. Zum Beispiel mit einem anderen Arrhythmikum und vielleicht eher auf diesen Beta-Blocker, der wie gesagt blutdrucksenkend wirkt, verzichten kann.
Also
das nochmal besprechen mit dem Hausarzt.
Wird dann der Hinweis sein, also ist Ihr Hinweis jetzt als Experte. Und vielleicht noch die allerletzte Frage, weil die lässt sich auch dann schnell beantworten. Inwiefern das auch mit der Schilddrüse so eine Rhythmusstörung zusammenhängen kann?
Das kann. Schilddrüsenüberfunktion muss immer ausgeschlossen werden als erstes bei Vorhofflimmern. Und das ist eine einfache Laborbestimmung.
Also eine Überfunktion, die dann eben halt das Herz in Schwung bringt und so ein bisschen empfindlicher macht gegen...
Genau so ist es und da gibt es die Werte. Das ist eine Laborbestimmung. Ergebnis liegt nach 2 Stunden vor und dann weiß man es.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Danke aber vor allem an unseren Studieexperten. Professor Gerd Hasenfuß ist Direktor der Klinik für Kardiologie und Pneumologie am Herzzentrum der Universität Göttingen. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter Mikrofon.